Matthäus 9, 9 bis 13. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als es Jesus hörte, sprach er: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Folge mir. Da hinten liegt ein Plakat als Einladung zum Landesverband aus. Folge mir. Was heißt das in einer Zeit, in einer Gesellschaft, wo wir sehr von Unverbindlichkeit geprägt wird? Was heißt das in der Nachpostmoderne, wo keiner sich mehr festlegen will und ja, vielleicht das Wort auch schneller gesagt ist als getan? Ach, ich weiß noch nicht so genau. Plan für die Gemeindefreizeit, mich heute schon anmelden? Geht doch gar nicht. Ist doch erst in 2 Monaten. Wie ist das mit Verbindlichkeit und Festlegung? Ich habe mich übrigens schon eingetragen. Bei mir geht das. Vielleicht bei dir ja auch. Die Unverbindlichkeit, der erste Punkt: Jesus sieht dich. Jesus sieht den Einzelnen und hier Matthäus, der am Grenzgang sitzt, der am Übergang sitzt, der für die Frommen als Verräter zielt, weil er den römischen Behörden dient, dem man ja eigentlich nicht dienen wollte, sollte, auf der falschen Seite mitarbeitet, der da auch noch Geld einnimmt, sich vielleicht als unrein macht und deswegen auch als unrein den Stempel gekriegt hat, in dieser Schublade steckt. Matthäus, Jesus spricht ihn beim Namen an. Ich habe letzte Woche davon erzählt, wie wichtig es ist, den eigenen Namen zu hören. Du bist beim Namen gerufen, Matthäus ist beim Namen gerufen. Wir lesen in der Bibel von vielen Namenlosen. Da ist der Gelähmte am Teich. Da ist die Frau am Brunnen, die alle keinen Namen haben. Aber hier, Matthäus, wird beim Namen genannt. Ob er das Evangelium geschrieben hat, ist nicht klar. Und in anderen Evangelien heißt er auch Levi. Matthäus, letztlich so eine Randperson, so ein Außenseiter. Und er sitzt tatsächlich am Rand der Gesellschaft, am Übergang. So ein Außenseiter. Und diese Randperson wird jetzt in den Fokus gerückt und sogar mit Namen genannt. Matthäus, dich meine ich. Und vielleicht kannst du deinen eigenen Namen an dieser Stelle einsetzen. Aber kennt ihr diese Außenseiter? Mit dem spielt man nicht? Mit dem hat man keinen Umgang? In unserer Straße gab es so ein Haus im Ruhrgebiet. Da haben mir meine Eltern schon früh gesagt, mit den Kindern von dort spielt man besser nicht. Und ich möchte nicht, dass du mit denen Umgang hast. Nachher saß ich mit 2 vor denen in einer Klasse. Und irgendwie hatte ich schon als Kind so ein Bild im Kopf, die können nur schlimm sein. Moralisch zweifelhaften Lebenswandel, manchmal in den Wohngebieten, mit wem man sich umgibt, da geht man besser auf Distanz. Und man gibt ja diese Bilder weiter, wer ist wie, und man redet und man hat die Leute vielleicht gar nicht kennengelernt und man weiß. Vielleicht wisst ihr auch, wo ihr in Schönebeck lieber nicht wohnen wolltet oder wo ihr gerne wohnt. Ich habe ja eine Zeit an der Grenze zu Blankenese gewohnt. Oh, im Villenviertel. Es war die Zeit, wo ich noch nicht mal ein eigenes Geld hatte, weil ich Diakonisse war. Da steckt eine Geschichte hinter, warum die Schwestern mitten dort ihr Haus hatten. Und es war zwischen den Welten, zwischen St. Pauli und Blankenese, habe ich meinen Alltag verbracht. Und ich wusste, wie, wo über andere geredet wurde. Jesus geht hin zu Matthäus und sieht ihn da sitzen und schenkt ihm Ansehen. Schaut ihn an und sagt, Matthäus, dich meine ich. Er schenkt Ansehen. Und das darf auch Matthäus Ansehen kosten. Matthäus, folge mir nach. Matthäus folgt in die Nachfolge und das kostet ihn sogar seinen Job. Weil er wusste, wenn ich mich zu Jesus halte und mit Jesus gehe, dann kann ich ja hier gar nicht mehr so sitzen bleiben. Vielleicht war er sich der Konsequenzen auch noch nicht so bewusst. Auf jeden Fall verlässt er seinen Arbeitsplatz und geht, weil Jesus sagt, folgt mir nach. Und dann gibt es abends ein Fest. Eine Tischgemeinschaft. Und keiner weiß so genau, veranstaltet eigentlich Matthäus die Party oder Jesus selbst? Die Tischgemeinschaft mit Jesus. Wer lädt ein? Matthäus oder Jesus selbst? Es heißt da, als er abends beieinander sei. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause. Es wird nicht gesagt mehr, in welchem Haus und wer mit wem und deutlich wird Jesus mit den Sündern und Zöllnern. Da sind nämlich noch andere, nicht nur Matthäus, sondern klar, seine Freunde. Und das waren nicht die Frommen. Das waren die, die wie er am Zoll vielleicht saß oder mit den Römern verkehrt hatten. Der Kern hier ist die Gemeinschaft. Jesus sieht dich. Er schenkt das Ansehen, er schenkt die Aufmerksamkeit. Und Jesus sieht den einen, diesen Außenseiter. Und statt auf Distanz zu gehen zu dem einen, sucht er die Nähe. Die Nähe zu dem einen und lässt sich sogar an einem Tisch mit ihm nieder. Jesus interessiert nicht, was die Masse denkt über Matthäus. Jesus interessiert nicht, was auch seine neuen Jünger Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus darüber denken. Sie sind ja vielleicht auch jetzt schon mit dabei. Erzählt uns der Text nicht, aber kann ich mir vorstellen, weil sie ja zu Jesus gehören und mit ihm unterwegs sind und plötzlich ist Jesus da und sie müssen ja auch da sein, weil die Pharisäer sie nachher ansprechen. Jesus lädt Matthäus ein, Matthäus lädt Jesus ein. Jesus hat ihn eingeladen, ihm zu folgen, in die Gemeinschaft, in die Tischgemeinschaft, in die Beziehung. Und das ist doch der Kern. So wie er dich und mich in die Beziehung einlädt und wir heute Tischgemeinschaft feiern, auch gleich beim Abendmahl. Jesus schenkt Ansehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Jesus schafft Ansehen. Er nimmt nämlich einen Matthäus, der so Außenseiter ist, mit in die Gruppe, mit in die Gemeinschaft. Er nimmt sich Zeit. Er nimmt mit ihm am Tisch Platz. Wir haben nachher Brot und Wein, das durch die Reihen geht und wir feiern Abendmahl. Und das Abendmahl ist ja heute dieses Zeichen der Tischgemeinschaft. Wer am Abendmahl teilnimmt, gibt dieser Beziehung zu Jesus Ausdruck und bezeugt, dass er von Jesus in eine Gemeinschaft berufen ist. Das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Nicht ich und mein Herr, sondern ich mit meinen Brüdern und Schwestern, mit den anderen, die Jesus gerufen hat, am Tisch des Herrn. Jesus führt in die Begegnung mit ihm selbst, aber auch immer in die Beziehung miteinander und in die Gemeinschaft, in die Gemeinde hinein. Nun saß Jesus da zusammen am Tisch mit den Zöllnern und Sündern. Die hatten nicht so die frommen Reinigungsriten vollzogen, wie das in den Augen der Pharisäer richtig gewesen wäre, den frommen Leuten. Und das ist mehr als, wir waschen uns mal die Hände vorm Essen, damit es hygienisch rein ist. Das hatte eine ganze Prozedur zusammen. Die Form musste stimmen, das Fromme musste stimmen. Und es war schon klar, wer sich mit einem Matthäus abgibt, der wird schon unrein, weil er mit dem zusammen ist. Die Pharisäer gingen so von Äußerlichkeiten aus. Wie sieht ein Sünder aus, war klar, hat jeder so einen Stempel gekriegt. Jesus wusste, ich brauche einen Matthäus in meinem Team. Ich brauche dich im Team. Ich brauche dich in der Gemeinschaft, Matthäus. Komm, folg mir nach, lern von mir wie ein Petrus, wie ein Andreas, wie ein Jakobus und ein Johannes. Und ich werde noch weitere rufen. Nachher sendet Jesus über 70 Leute aus. Jesus nimmt diesen Matthäus und die Pharisäer regen sich auf oder ärgern sich. Und wisst ihr, ich habe mich über die Pharisäer geärgert in dem Text. Warum fragen die nicht Jesus selbst? Sag mal, Jesus, warum sitzt du hier mit Matthäus? Vielleicht hatten sie ja schon Angst, zu Jesus zu gehen, weil sie dann zu nah an Matthäus waren. Deshalb fragen sie die Jünger, warum ist Jesus mit diesen Zöllnern und Sündern? Und ich habe mich gefragt, was steckt hinter dieser Frage? Ist da wirklich Interesse dran? Oder ist da vielleicht Neid? Oder steht so viel Gutes auf dem Tisch? Haben wir leider nicht. Wir müssen ja fasten und beten regelmäßig. Und wir hätten auch gerne davon. Ist da Neid? Ist da vielleicht auch Hinterlist? Haben wir jetzt einen Grund, Jesus schon jetzt aus dem Gefecht zu ziehen? Oder Rechthaberei? Wir wissen doch als Fromme, was fromm ist. Was will dieser Jesus da eigentlich? Wisst ihr, letzte Woche kriegte ich einen Anruf von jemandem, die jemanden hier aus der Gemeinde kennt. Ich weiß zum Glück immer noch nicht, wer das ist. Weil diese Frau rief mich an und hat auf dem Anrufbeantworter gesprochen und hat gesagt, ich habe da nur mal eine Frage. Können Sie mich bitte zurückrufen? Und ich habe am nächsten Tag zurückgerufen und sagt sie, wissen Sie, ich kenne jemanden aus Ihrer Gemeinde und wollte mal nachhören, wie das da ist mit dieser Person. Aber als ich gestern Abend gebetet habe ich mich gefragt, was ist eigentlich meine Motivation? Und ich muss bekennen, meine Motivation war nicht Interesse an der Person, sondern war meine pure Neugier. Und dann habe ich gesagt, ja, rufen Sie gerne wieder an, wenn Sie mehr wissen wollen oder andere Motivation haben. Ich weiß bis heute nicht, wer wen hier sprechen wollte. Doch ich weiß, wer sprechen wollte. Wohnt nicht in Schönebeck, alles gut. Aber was motiviert, Fragen zu stellen, sogar den Hörer zur Rand zu nehmen und mal bei der Pastorin anzurufen, ob sie was erzählen kann über Gemeindemitglieder, tue ich nicht so ohne weiteres, wisst ihr. Datenschutz ist mir auch eine wichtige Sache. Nein, vielmehr die Seelsorge. Die Pharisäer, war das eine echte Frage, die sie hier stellten? Oder war das vielleicht sogar ein Vorwurf in eine schöne Frage gehüllt? Der kann doch gar nicht mit den Zöllnern und Sündern essen. Wie kann der eigentlich nur? Pah, Gottes Sohn will er sein? Haben Sie vielleicht im Hinterkopf gedacht? Da ist der Bruder des verlorenen Sohnes. Stellt seinem Vater auch die Frage, warum machst du hier so ein Fest? Da sind die Reaktionen der Arbeiter im Weinberg, die wir vorhin gehört haben. Wie kannst du nur dein Geld genauso gerecht verteilen? Ist das nicht Unrecht? Wir könnten Fragen stellen, was tut ein guter Christ? Oder so sind die Sünder. Wo sind die Grenzen? Wisst ihr, wenn manche mir erzählen, mit denen ich draußen auf die Straße ins Gespräch komme und die mir sagen, ja, ich bete auch jeden Abend mein Vater unser, bevor ich ins Bett gehe, denke ich so, ja, ist ja schön, freue ich mich. Aber ist das nur ein Ritual? Nur eine Gewohnheit, vielleicht auch um das schlechte Gewissen zu beruhigen und zu sagen, ich bin doch so fromm. Aber wer bin ich, über den anderen zu urteilen und zu richten? Wo hält man sich auf oder wo hält man sich nicht auf? Wo würdest du gerne wohnen? Wo sind die verruchten Viertel oder wo denken wir in Klassengemeinschaften, weil wir nur Äußerlichkeiten haben? Wo ist die Messlatte für unseren Frömmigkeitsgrad? Der kann doch kein echter Christ sein, wenn er dies und jenes tut oder nicht tut. Wo ist die Messlatte, für die wir in Beziehung an der Art der Häufigkeit ansetzen? Im Glauben könnten wir sagen, klar, wenn ich meine stille Zeit mache, Gebete spreche, viel in die Kollekte gebe, meine Bibelstellen auswendig kann, dann bin ich mit Jesus in Beziehung. Aber vielleicht ist es nur noch äußere Form. Vielleicht gucke ich auch lieber auf die anderen wie die Pharisäer und gucke, was richtig stimmt oder nicht und wer sich wie vernünftig verhält. Jesus kommt auf die Beziehung an und die Gemeinschaft. Und er ruft sich auch ein Matthäus in diese Gemeinschaft und in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und dann mischt Jesus sich ins Gespräch. Hat er eigentlich das Gespräch belauscht? Oder haben die anderen ihm das schon erzählt? Das sagt uns der Text nicht. Da steht nur, als das Jesus hörte. Da steht nicht, ob Jesus gelauscht hat oder die Jünger ihm das erzählt hat. Da steht, als er das hörte, sprach er, und ich kann mir das vorstellen, dass Jesus das so sagte, dass alle es hörten, nicht die Gesunden brauchen den Arzt. Und Jesus mischt sich auch ins Gespräch ein und unterbricht damit auch dieses vielleicht Fragen im Hinterhalt an die Pharisäer, die sich so gerecht halten, ihren Psalm 1 sicherlich auswendig kannten, wohl denen, die nicht wandeln im Rat der Gottlosen, die nicht sitzen, wo die Spötter sitzen, die so frommen Leute kritisiert und korrigiert haben. Was bin ich dankbar, dass die Heilsarmee in manche Ecken geht, in die ich mich gar nicht wagen würde, damit Menschen zu Jesus finden. Wie gut, dass Menschen hingehen. Wie gut, dass Jesus hingegangen ist zu einem Matthäus. Und er schenkt dir Ansehen, dem Matthäus. Er schafft Ansehen und er vermittelt Ansehen. Jesus hört die Frage der Pharisäer und reagiert mit Worten und Gedanken der Heiligen Schrift. Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Das klingt doch erstmal logisch. Und Jesus lehnt sich mit dieser Aussage an ein Prophetenwort aus Hesekiel an und in Hesekiel 34 heißt es, Gott spricht, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Wer sich gesund fühlt, geht nicht wirklich zum Arzt. Höchstens es stehen irgendwelche Routineuntersuchungen an und man ist pflichtbewusst genug, sie einzuhalten. Manch einer will aber seine Schwäche auch nicht zugehen und den Arzt nicht in Anspruch nehmen, vielleicht auch geistlich übertragen. Ich muss doch nicht in die Seelsorge oder mir noch professionelle Hilfe holen, weil ich vielleicht innerlich nicht klarkomme. Mancher verschleppt auch Krankheiten, arbeitet Dinge in sich vielleicht gar nicht auf, die längst dran wirken, bis es irgendwann schlimmere Auswirkungen hat, weil es zu spät behandelt wurde. Bei Jesus ist das etwas anders. Er geht den Menschen nach, er geht auch an die Grenzen, zu einem Matthäus an den Schlagbaum, dort, wo die Zollstation war. Er sieht den Menschen und bringt ihn in die Gemeinschaft, er macht ihn gerecht. Und nun spricht Jesus zu den Frommen, zu denen, die sich stark fühlen und für gerecht halten, weil sie die Regeln befolgen und wissen, was richtig und falsch ist, ihren frommen Kreis haben und sich selbst für okay halten. Ihnen reicht ja auch ihr frommes Leben. Sie hielten die Gesetze und gingen in die Synagoge. Was brauchten sie eigentlich mehr? Und dann sagt Jesus zu ihnen, geht aber hin und lernt. Geht hin zu den Menschen, geht hin zum Wort Gottes, lest nochmal nach, was geschrieben steht. Und jetzt zitiert er Hosea, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Erinnert ihr euch an den Wochenspruch, den uns Reingard vorhin vorgelesen haben? Wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit, Herr. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer, nicht an der eigenen Gerechtigkeit. Und der Begriff, der hier für Barmherzigkeit gebraucht ist, kommt aus einem rein profanen Gebrauch und beschreibt das innere Berührtsein der Gefühle. Wenn man einen anderen sieht, wirklich ansieht und auch das, was ihm Not macht, dann lässt es mich nicht kalt. Dann lässt es uns nicht kalt, wenn wir hingehen und hinsehen. Das löst auch Betroffenheit aus, wenn wir uns Situationen ansehen und gerührt werden. Und wer berührt ist im Herzen von der Not seines Bruders, seiner Schwester, der Menschen in dieser Welt, der handelt, der geht hin, der tröstet, der hilft, der ermutigt, der unterstützt nach seinen Möglichkeiten, der bleibt nicht angesichts der Situation des anderen kalt. Berührungsängste, wie bei Jesus, werden aufgehoben. Die Frage ist halt, ob ich mich eigentlich für den anderen interessiere oder vielleicht nur neugierig bin, um meine Wissensdurst zu stillen, ob ich mich an die Situation heranwage der anderen oder mich nur um mich selbst drehe. Sehe ich den anderen an und lasse mich von dieser Situation berühren? Dieser Vers aus Hosea, der hier zitiert wird von Jesus, der scheint Jesus so wichtig, dass wir ihn gleich 3 Kapitel später in Matthäus wiederlesen. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünde, und davor dieser Vers, Barmherzigkeit will ich. Keine Opfer, keine Rituale, nicht so macht man es richtig, sondern Jesus, dir gehört mein Herz. Und ich öffne mein Herz auch für den Nächsten. Es geht nicht darum, dass Gottesdienste perfekt und mein geistliches Leben ohne Fehler ist. Es geht nicht darum, ob ich alles richtig mache, sondern was entscheidend ist, ist, habe ich eine Beziehung zu Jesus? Lebe ich mit ihm auf Du? Schaut euch doch in euer eigenem Leben um. Wer ist Jesus für mich? Schaut euch um. Wer ist heute hier? Wem schenke ich Ansehen? Hier sind aber auch noch leere Plätze. Wer fehlt uns eigentlich? Von wem wissen wir die Not? Wir wissen von einigen, die krank sind und deswegen heute nicht da sind. Wir wissen von anderen, die im Urlaub sind und deswegen nicht da sind. Mögen sie gesegnet sein und sich erholen können. Wir wissen aber auch von anderen, die schmerzlich nicht mehr kommen. Wer geht ihnen nach? Wir können noch so tolle Rituale haben, wenn sie uns nicht bewegen und in Bewegung setzen, hin zu dem anderen, dann bleiben auch diese Rituale leer. Früher hat man beim Abendmahl anschließend Abendmahl in die Häuser getragen. Für die, die nicht kommen konnten. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, die zu ermutigen und zu rufen, dass wir Abendmahl in die Häuser tragen. In dieser Weise zu praktizieren, wer braucht Jesus und wer nicht. Er ist gekommen, den Einzelnen zu sehen und ihn in die Gemeinschaft zu führen. Jesus legt nichts daran, ob die Formen äußerlich zu wahren sind, ob du dein bestes Sonntagskleid anhast oder deine Alltagskleidung. Ja, Gott möchte in deinem Leben aufräumen und aus dem Tohuwabohu, wie Silvia es eingeführt hat, hat er die Welt geschaffen und Schönes geschafft und siehe, es war alles gut. Und vielleicht möchte er auch in meinem und deinem Tohuwabohu aufräumen und Neues schaffen. Aber es geht nicht um die Äußerlichkeiten, Jesus liegt an der Beziehung. Und er lehrt gerade die Gläubigen, den anderen zu sehen und den Not des anderen an sich rankommen zu lassen. Er ruft dann Matthäus in die Nachfolge und die Pharisäer in die Lerngemeinschaft und miteinander in den Jüngerkreis, damit die von außen und die von innen miteinander lernen und neue Wege gehen. Und Jesus ist hier ganz Praktiker. Learning by doing ist seine Devise. Geht hin und lernt. Guckt hin. Seht den anderen, seht an, was los ist, guckt auch noch mal in die Schrift, lest die Bibel, dein Wort ist dein Licht auf meinem Weg, haben wir gesungen. Lass dich berühren und dann handel. Und dann werdet ihr erkennen, dass Jesus das Freude macht. Und für mich ist hier ein Satz wichtig geworden, den ich für mich als Erkenntnis auch festhalten denke. Das ist Anbetung, Barmherzigkeit üben. Und wie ich letzte Woche das Liebe üben betont habe, möchte ich diese Woche Barmherzigkeit üben, betonen. Und üben heißt, ich darf auch Fehler machen. Üben heißt, ich kann auch wieder neu anfangen und ich muss nicht gleich alles können. Das ist auch Nachfolge, denn Jesus selbst hat es vorgemacht, den Einzelnen sehen, in die Gemeinschaft führen und dann die anderen lehren, den anderen zu sehen. Das sind 3 Schritte. Jesus schenkt dir Ansehen und dem anderen auch. Jesus schafft Ansehen, er führt uns in Gemeinschaft und wir mögen so ein bunter Haufen sein, wir in unserer Welt, auf vielen Straßen dieser Welt, in vielen Städten und im Jüngerkreis von Jesus. Und er möchte Ansehen vermitteln und deswegen sendet er uns, dass wir einander und die anderen ansehen und es lernen, Barmherzigkeit zu üben. Er schafft und schenkt und vermittelt Ansehen, egal wem, unabhängig davon, wo sie leben und wohnen. Und wir dürfen alle Lernende sein und offen für Jesu reden. Amen.